dargestellt werden, wie kann sie ausgelebt werden? Und heute eben mit dem thematischen Schwerpunkt Gemeinde als geliebte Braut Christi. Gott stellt eine ganz enge Verbindung her zwischen der Ehe, zwischen einem Mann und einer Frau und seiner Beziehung, die er zu seiner Gemeinde hat. Und deshalb möchten wir heute zusammen über die Ehe nachdenken und über Beziehung. Weil ich bin überzeugt, gesunde Zellen, gesunde Ehezellen, gesunde Familienzellen, gesunde Beziehungszellen in einer Gemeinde sind absolut notwendig, damit eine Gemeinde gesund sein kann. Weil wisst ihr, wenn Zellen krank sind, dann nennt man das oft Krebs. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn die Gemeindezellen krank sind, dann sieht es vielleicht noch ganz schön aus nach außen, aber es wuchert und es wird irgendwann ganz ungesund und krank. Die Ehe, das ist ja so eine ganz prominente Beziehung, tausendfach verklärt, tausendfach totgesagt, für die einen die Hölle und das schlimmste Gefängnis, für die anderen der Himmel auf Erden. Das ist weder das eine noch das andere, es ist irgendwo was dazwischen. An manchen Wochen das, an manchen Wochen das. Ne? Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau eine lebenslange monogame Beziehung. Das ist das, was eine Ehe ist. Und sie beginnt in jedem Land etwas anders, bei uns vor dem Standesamt im Regelfall. In der Bibel ist es so, da gibt es ganz viele Ehen und ganz viele Hochzeiten. Die erste Hochzeit, Adam und Eva, gleich am Anfang eine Hochzeit. Ganz im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 19, da lesen wir von der Hochzeit, die das Lamm, Christus, feiert mit seiner Gemeinde. Und dazwischen ist sie auch voll von Ehen. Schöne Ehen, schlechte Ehen, kaputte Ehen, angefochtene Ehen und so weiter und so fort. Ganz viele Texte beschäftigen sich mit Ehe und ihr seht hier vorne schon, ein ganz bekannter davon ist Epheser 5. Da werden meistens auch ein paar Verse bei kirchlichen Trauungen daraus vorgelesen. Und heute wollen wir uns diese Verse mal genau anschauen. Bevor wir das tun, gucken wir aber in den Text direkt davor. Und zwar ist das eben Epheser Kapitel 5, Vers 15 bis 1 oder bis 20, 21, ist ein einziger Satz. Richtig lang. Also Paulus, der war ein Meister in lange Sätze machen. Und in diesem einen Satz geht's letztlich, dreht sich alles um Vers 18. Und den habe ich euch mitgebracht, Vers 18, da sagt Gott durch Paulus, lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen oder vom Geist Gottes erfüllen, anstatt euch mit Wein voll zu saufen. Das ist so das Gegenstück. Und das macht deutlich, in der Bibel nennt man das ja Kontext und in allen anderen Büchern auch, das ist der Spirit für alles, was jetzt dann kommt. Also lasst euch mit Gottes Geist erfüllen, ist das Einzige, was es möglich macht, solche Beziehungen zu leben, die jetzt dann beschrieben werden. Also das heißt, wenn wir uns jetzt gleich Gedanken machen und dieser Text, da steckt schon einiges auch an Sprengstoff drin, dann funktioniert es nur, wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir vom Geist Gottes gefüllt sind und uns immer wieder neu füllen lassen. Also alles, was Gott in Epheser 5 ab Vers 21 sagt, ist nur auf der Grundlage möglich. Dann sind wir jetzt bereit, um einzusteigen. Jetzt muss ich ein paar Mal klicken, weil ich habe es nämlich doppelt reingemacht. Das ist mir aber erst heute Morgen aufgefallen. Perfekt. Wir werden den ganzen Text abschnittsweise durchgehen, Stück für Stück. Paulus steigt hier ein. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Vers 21, habe ich ja gesagt, gehört eigentlich noch zu diesem ganz langen Satz von ab Vers 15 bis Vers 21. So eine Art wie ein Scharnier zwischen dem einen und dem anderen. Und da nimmt eben Paulus das so in den Blick, dass er sagt, in diesem Spirit muss es funktionieren. Auf diese Art und Weise. Wenn ihr es nicht auf diese Art und Weise angeht, dann wird es nichts. Und was sagt Paulus hier? Oder was sagt Gott durch Paulus hier? Er sagt, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil ihr das aus Ehrfurcht vor Christus tut. Man nennt das, wozu wir hier aufgefordert sind, auch Beziehungen zu leben, die auf dem, sag ich mal, Bundesgedanken aufbauen, also Bundesbeziehungen zu leben. Man spricht ja auch von einem Ehebund, und eine Bundesbeziehung ist ein ganz, ganz krasser Gegensatz zu einer Konsumbeziehung. Was ist der Unterschied? Eine Konsumbeziehung, die fragt zuerst, hey, was kann ich da für mich rauskriegen? Wo komme ich da jetzt vor? Wann bin ich jetzt mal wieder dran? In der Bundesbeziehung fragt man, wie viel bin ich bereit zu geben? Wie viel bin ich bereit einzusetzen? Wie viel bin ich bereit, mich reinzugeben? In einer Konsumbeziehung sind meine Bedürfnisse wichtiger als die Beziehung. Und in einer Bundesbeziehung ist die Beziehung wichtiger als meine Bedürfnisse. Ein modernes Beispiel, das kennt ihr alle, wir haben heute Morgen ein paar Kinder gesehen. Ich habe ja auch ein paar und heute Nacht habe ich Bundesbeziehung gelebt. Weil mein Bedürfnis war zu schlafen, aber das Bedürfnis meines kleinen Zweijährigen war es, wach zu sein von 4 bis 5:30 und irgendwelche Geschichten zu erzählen. Da habe ich nichts davon, aber die Beziehung ist wichtiger als mein Schlaf an der Stelle. Ist klar, da muss es auch irgendwo eine Balance haben, damit wir nicht völlig untergehen, das ist schon klar. Aber ihr spürt den Gedanken, eine Bundesbeziehung, da ist die Beziehung wichtiger als meine Bedürfnisse, die jetzt gerade wichtig sind. Und in einer Konsumbeziehung geht es halt hauptsächlich um mich. Und wie leben wir denn heute Beziehungen? Oft. Also oft ist so, man verliebt sich, man schläft zusammen, man zieht zusammen und dann heiratet man vielleicht. So, das ist so das Klassische. Vielleicht ist es in Südbahn auch noch anders, aber bei uns so in Moosbach funktioniert es im Regelfall so. Also wenn ich da mit Menschen so unterwegs bin. Das ist geprägt vom Konsumgedanken. Und ich mache euch auch gleich deutlich, warum. Wenn Gott von Liebe spricht, dann spricht er nie davon, was kann ich für mich rausziehen, sondern wie viel bin ich bereit zu geben? Wie viel bin ich bereit hinzugeben, zu opfern? Wie viel Freiheit opfere ich für den anderen? Wie viel von meiner Zeit, von meiner Energie, meinen Gefühlen, meinen Ressourcen investiere ich in den anderen? Das ist letztlich die Frage, die du dir stellen darfst, stellen musst, wenn es um eine echte Beziehung, die von Liebe geprägt ist, wie Gott das sieht, geht. Und dazu ist die Frage vor dem Traualtar oder die Frage vor dem Standesamt ist geradezu ein Test. Bin ich wirklich bereit? Weil es ist ja relativ easy zu sagen, okay, lass uns erstmal probieren. Ne? Wir schlafen erstmal zusammen, wir wohnen erstmal zusammen, dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Was sage ich damit eigentlich? Ich liebe dich, aber ich liebe dich nicht genug, um mir alle anderen Möglichkeiten wegzunehmen. Ich liebe dich aber nicht so ausschließlich, dass ich mir mein ganzes Leben dir widme und alle anderen Optionen wegnehme. Also wenn Leute davon sprechen, ja, lass doch erstmal gucken, lass erstmal probieren, lass erstmal einen Schritt nach dem anderen, sagen sie damit letztlich dem Partner, obwohl sie es wahrscheinlich nicht sagen, ja, ich liebe dich, aber ich liebe dich halt nicht genug. Wir haben das in der näheren Verwandtschaft, dass Leute gesagt haben, ja, die Ehe macht erst die Liebe kaputt. Und ich würde sagen, das passiert genau dann, wenn du heiratest, weil du eine Beziehung halt noch kitten willst, die eigentlich schon kaputt ist. Deswegen mache ich euch Mut an der Stelle. Ehe ist eine Bundesbeziehung. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann überleg dir, wie lebst du im Moment Beziehungen? Und jetzt nicht nur romantische Beziehungen, sondern grundsätzlich auch Freundschaftsbeziehungen. Lebst du die als Konsumbeziehung? Wie kriege ich da möglichst viel für mich raus aus dieser Beziehung? Oder lebst du die als Bundesbeziehung? Wie kann ich dem anderen in dieser Beziehung dienen, auf diese Art und Weise, dass der andere wichtiger und mindestens genauso wichtig ist wie ich? Liegt mir mehr an der Beziehung oder mehr an meinen Bedürfnissen? Und wenn du verheiratet bist, wo haben sich vielleicht in deiner Ehe Konsumbereiche eingeschlichen? Dass du so einen Handel eingehst mit deinem Partner, wenn du dich nicht richtig investierst, dann brauche ich mich auch nicht mehr anstrengen. Wenn du ständig die Socken überall rumliegen lässt, sorry, also dann schmiere ich halt die Zahnpasta auch irgendwo an den Spiegel. Das ist vielleicht lustig, auf der anderen Seite gibt es immer, in jeder Beziehung gibt es Bereiche, wo man merkt, oh, da bin ich vielleicht gar nicht mehr in dem Bundesgedanken unterwegs. Da bin ich ja vielleicht so irgendwo in meinem Kopf in einer Konsumbeziehung. Ja, wenn es mir nicht mehr wirklich was bringt, dann gebe ich auch nur noch Halbgas. Killt in euren Köpfen den Gedanken an eine Konsumbeziehung. Konsumbeziehungen machen Beziehungen kaputt. Bundesbeziehungen erhalten sie im Leben. Bisher war es ja noch relativ easy, jetzt wird es dann spannend. Ab Vers 22 wird es zum heißen Eisen, deswegen lese ich euch das vor und ich hoffe, dass wir dann das heiße Eisen irgendwie noch vom Feuer bekommen. Ihr Frauen, schreibt Paulus, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Aber wenn ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde, dann hätte wahrscheinlich jeder so seine Meinung zu diesen Versen und vielleicht auch eine Geschichte, vielleicht einige Verletzungen, vielleicht manches an Trauer, an Wut, an Zorn, an Frust, vielleicht manches an Rechthaberei, ich habe keine Ahnung, ich kenne euch nicht, also zumindest die meisten von euch nicht. Der dritte Gedanke zur Ehe ist, was für Rollen haben denn Männer und Frauen? Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, warum? Wir haben gerade die ganze Zeit Vers 21 eingeblendet gehabt und mir ist es wichtig. Das ist der Spirit. Das ist das, wie wir das Ganze leben können. Wenn uns klar ist, in Ehrfurcht vor Christus nehme ich Christus und damit den anderen wichtiger als mich selber. Nur in dieser Einstellung funktioniert es überhaupt, indem ich den anderen höher achte als mich selber. Manchmal hilft es auch, ein bisschen Druck von einem heißen Kochtopf zu nehmen, indem man mal schaut, hey, was sind da so alles drin? Und ich versuche euch mal diese spannenden Worte, es geht ja hier hauptsächlich um das Unterordnen und um das Hauptsein, das sind ja diese spannenden Worte, wo man denkt, oh Hilfe, was ist denn hier passiert? Was war denn das Umfeld, in das Paulus reingeschrieben hat? Ich habe euch hier mal einen Satz mitgebracht von einem sehr bekannten Mann. Ich sage euch noch nicht von wem. Es gehört zur männlichen Hausverwaltung, über die Frau und Kinder zu verfügen. Denn der Mann ist von Natur besser geeignet zu befehlen als die Frau. Haha, jetzt habt das. Ja, ein Tipp, wer könnte das gesagt haben? Bismarck. Bitte? Bismarck. Bismarck. Nein, das geht ja um die Kultur von Paulus. Das ist ein paar Jahrhunderte vor Bismarck. Aber der hätte es vielleicht auch sagen können, ja. Es war tatsächlich der gute alte Aristoteles. Das war das philosophische Umfeld, das damals die Kultur geprägt hat. Der Mann kann besser befehlen. Und ich meine, die Religiösen waren nicht so viel besser. Von Josephus können wir lesen, die Frau ist in allen Dingen dem Mann unterlegen. So sagt es das Gesetz. Dementsprechend hat sie sich unterzuordnen, nicht als Erniedrigung, sondern damit sie angeleitet wird. Gott hat die Autorität, Herrschaft dem Mann gegeben. Jetzt wisst ihr es, ne? Das ist harter Tobak. Also der Mann weiß besser zu befehlen als die Frau, deswegen hat sie gefälligst unter dem Pantoffel zu stehen. Aber in so eine Kultur rein schreibt Paulus diese Sätze. In so eine Kultur rein lässt Gott diese Sätze rein sprechen. Und egal, was Unterordnung jetzt meint, also da geht es noch gar nicht drum, es ist offensichtlich eine Haltung, die wir alle einnehmen können, weil im Text vorher, in Vers 21, spricht Paulus ja alle an. Da meint er nicht irgendwie die Ehefrauen, hier werden ja im Besonderen dann die Ehefrauen angesprochen ab Vers 22. Er meint alle, Männer wie Frauen, verheiratet wie unverheiratet. Jeder von uns soll bereit sein, seinen Egoismus bewusst nicht auszuleben. Bewusst nicht an die erste Stelle sich zu setzen. Und ist auch klar, Unterordnung ist was ganz anderes als Gehorsam. Im Kapitel nach diesem Text, also direkt anschließend, spricht Paulus von Gehorsam, nämlich von Kindern. Da sagt er, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Kinder müssen lernen zu gehorchen. Natürlich nicht Kadavergehorsam, so, aber sie müssen lernen. Mein Dreijähriger hat nicht die gleiche Autorität wie ich. Also wenn er über die Straße rennen will und ich ihm sage, nee, dann gilt mein Wort und nicht seins, weil sonst landet er unterm Auto. Aber Unterordnung ist nichts, was ich in irgendeiner Form einfordern kann, sondern ist etwas, was freiwillig gegeben werden muss. Immer. Ich zeige euch auch, glaube ich, warum. Gehorsam ist etwas, was ich einfordern kann. Also von meinem 5-Jährigen kann ich sagen, hey, ich hätte gern, dass du aufhörst, deinen Bruder zu schlagen. Jetzt, nicht erst in 5 Minuten, wenn es dir passt. Unterordnung ist nichts, was ich einfordern kann, sondern was mir freiwillig oder was man freiwillig gibt. Jetzt ist es so, Vers 22, haben wir ja gerade gelesen, fordert die Ehefrauen in einem besonderen Maß scheinbar hier auf, sich ihren eigenen Ehemännern unterzuordnen. Und das ist, das hören wir heute nicht so, aber das ist damals ein Knüller. Damals ist das ein richtiger Knüller, weil Unterordnen ist was Freiwilliges. Das war den Leuten klar. Das hat nichts mit Gehorsam zu tun, das ist was Freiwilliges. Und damals, haben wir ja gerade gelesen, war die Kultur so, die Frau und die Kinder waren eigentlich Hab und Gut vom Mann, vom Pater Familias, von dem Herrscher in der Familie. Das war was Revolutionäres, was Paulus hier reinschreibt. Also Frauen werden hier als verantwortliche Wesen angesprochen, die sich für oder gegen eine Sache entscheiden dürfen. Für oder gegen ein Verhalten entscheiden dürfen. Unterordnung ist etwas Aktives, es ist nichts, was passiv passiert, sondern es ist etwas, was ich aktiv, freiwillig tue. Ich suche Möglichkeiten dafür. Wir kommen gleich nochmal auf die Unterordnung zurück, lassen wir aber erstmal so stehen. Jetzt gehen wir zum Haupt. Das spannende Wort Haupt, was heißt denn das? Zum einen heißt Haupt einfach Kopf. Also ganz normal der Kopf. Das ist an der Stelle natürlich nicht gemeint. Also der Mann ist nicht der Kopf der Frau. Es gibt ja das Klassische, ne? Der Mann ist der Kopf, die Frau der Hals. Die sagt, wo es lang geht und wendet den Kopf. Darum geht es hier nicht. Sondern im übertragenen Sinn meint Haupt auch eben eine Position, der, einmal der Autorität, zum anderen aber auch vor allem Ursprung und Quelle. Also wo die Einheit, die Verbindung deutlich wird. Jeder Fluss fließt aus einer Quelle raus. Und da ist eine Verbindung da. Und jetzt müssen wir ein Stück weit zurück an den Anfang gehen. Wie war es denn am Anfang? Gott schafft Adam aus Erde. Adam vom Erdboden aus Erde. Und dann schafft er Eva aus dem Adam raus. Und was macht der Adam? Yes! Mann, ist die schön! Und endlich passt jemand zu mir. Hammer! So ungefähr stelle ich mir es vor. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber er hat auf jeden Fall gejubelt. Also er dichtet an der Stelle. Von daher wird es wohl nicht gerade so, oh, okay, cool, oh Gott, danke, dass du da so... Das war wohl offensichtlich, boah, krass. Wir sind eine Einheit. Adam ist Haupt von Eva. Eva hat ihren Ursprung in Adam. Und es ist offensichtlich kein Problem. Sie tanzen den Tanz der Ehe im Garten Eden. Hammer. Und dann zerbricht ihre Beziehung zu Gott. Und damit kommt theologisch die Sünde in die Welt, aber das erste Ergebnis der Sünde ist, dass eine Ehe zerbricht. Ab diesem Zeitpunkt ist die Ehe von Adam und Eva gestört, an manchen Stellen sogar zerstört. Sie schämen sich voreinander, ne? Nackt, Hilfe, nein, was? Komisch. Und der Kampf zieht ein in die Beziehung, es ist kaputt. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann ist die Geschichte gesät mit Bombenkratern von kaputten Beziehungen zwischen Männern und Frauen durch und durch. Und Gott ist so gut, dass er diesen Zustand nicht lässt, sondern dass er von Anfang an sagt, ich will eine Lösung schaffen an der Stelle. Ich will eine Lösung, eine Erlösung schaffen. Wir machen einen Sprung in das Neue Testament. Was macht Jesus mit den Geschlechtern? Wie geht er mit der Frage nach den Geschlechtern um? Hat er dazu eine Meinung? Sagt er dazu irgendwas? Oder ist er da recht neutral? Das ist total spannend. Jesus sagt nicht nur was über die Rollen der Geschlechter, sondern er lebt sie sogar. Und zwar beide. Er lebt sowohl als dienendes Haupt und er lebt auch in Unterordnung unter sein Haupt, unter den Vater. Und zwar beides freiwillig. Ich gebe euch zwei Beispiele. Kurz bevor Jesus stirbt, was macht er? Er geht her, geht auf die Knie und wäscht die, oh, die sind schön sauber, ne? Aber die Füße von seinen Jüngern waren dreckig. Er wäscht die Füße von seinen Jüngern als Herr. Als Haupt seiner Jünger. Und er sagt, ich gebe euch ein Beispiel. So möchte ich das. Also wenn ihr Häupter irgendwo seid, dann dient ihr genauso, wie ich euch das vorgemacht habe. Er ist dienendes Haupt. Hätte er nicht müssen. Macht er freiwillig, weil er deutlich machen will, so funktioniert es bei mir. Und zum anderen lebt er freiwillige Unterordnung. Denken wir ein paar Stunden später, Gethsemane. Ringt Jesus auf den Knien und sagt, wenn es irgendwie geht, Vater, dann lass das an mir vorbeigehen. Ich will es nicht. Ich will was anderes. Aber wenn das der Weg ist für mich, den du hast, dann gehe ich den. Hätte auch sagen können, ich habe keinen Bock da drauf, lass mich gehen. Jetzt holen wir mal die Engel und machen wir hier mal ein bisschen Blatt. Hätte ihm niemand sagen können, das ist aber böse, 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 Jesus. Er geht diesen Weg freiwillig. Und Jesus macht dadurch in seiner Person sichtbar, wie Gott in sich selber ist. Er ist sich selbst aufopferndes Haupt und er ist ein liebender und sich mutig freiwillig unterordnender. Weil das hat Mut gekostet. Der mutigste Moment der ganzen Geschichte ist der Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, ich gehe. Das Kreuz ist dann die Vollendung, aber der mutigste ist da, wo es durchgekämpft wird, ist der Garten Gethsemane. Wo Jesus sagt, okay, ich habe ein Ja, ein freiwilliges Ja zu diesem Weg. Und das ist letztlich auch das Urbild für die Ehebeziehung, wie Paulus hier schreibt. Wie er schreibt, wie die Gemeinde sich Christus ordnet und so sollen sich Frauen auch ihren Männern unterordnen. Also und die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde im Epheserbrief ist spannend. Die wird ja hauptsächlich, im Epheserbrief wird hauptsächlich die Einheit betont, die Christus mit seiner Gemeinde hat. Natürlich hat Christus auch Autorität über die Gemeinde. Also wir können nicht sagen, ja, Jesus, du siehst es so, wir sehen es anders, ätschi, bätschi, gebele. Natürlich hat Christus auch Autorität über seine Gemeinde, aber es wird vor allem der Fokus gelegt auf das, diese enge Verbindung. Es geht nie um ein Ich oben, ihr unten. wie sieht diese Beziehung aus? Wie wurde die ausgelebt von Christus zu seiner Gemeinde? Das machen uns die nächsten Verse deutlich. Und jetzt wird es spannend, weil die Männer haben vielleicht bisher gedacht, jetzt können wir uns hier ein bisschen zurücklehnen und keine Angst, wird später noch praktisch, wenn ihr denkt, wann kommt er denn zum Punkt? Das hört sich ja ganz nett an, aber jetzt seid ihr dran, ihr lieben Männer. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Paulus fordert die Ehefrauen auf, sich freiwillig ihren Männern unterzuordnen. Und die Zuhörer, die hätten jetzt erwartet, ja klar. Also jetzt sagt Paulus ungefähr so, und ihr Männer, übt Autorität über eure Ehefrauen aus, weil so gehört sich's. Aber so macht er nicht weiter. Genau das wird überhaupt nicht betont, sondern Ehemänner werden vor allem zu was aufgefordert? Ihre Ehefrauen zu lieben. Und natürlich sollen auch Frauen ihre Ehemänner lieben. Also wenn wir ein bisschen vorher im Kapitel gucken, da betont Paulus, dass wir gegenseitig einfach grundsätzlich einander Liebe entgegenbringen sollen. Und diese Liebe ist genauso aktiv wie die Unterordnung vorher. Es ist nicht so, dass man auf Gelegenheit wartet, heute könnte ich sie mal wieder lieben. Sondern es ist jeden Tag aufs Neue die Suche, wie kann ich meine Frau lieben? Wie kann ich sie darstellen, so wie Christus hier, wie sie heißt? Wie kann ich sie zum Scheinen bringen? Da sind zwar noch Flecken und Runzeln, aber wie kriege ich die so? Und jetzt nicht äußerlich, dass ich mehr Make-up drauf schmiere, sondern wie bekomme ich meine Frau so zum Strahlen? Wie bekomme ich sie so zum Strahlen, dass das, was Gott in sie reingelegt hat, zum Scheinen kommen kann? Das ist das, was Paulus hier meint. Wie Christus die Gemeinde liebt, wie er sich aufopferungsvoll, hingebungsvoll, wir haben es ja gerade eben gehört, wie er sich hingebungsvoll für seine Gemeinde bis zum Letzten hingibt. Das ist das ultimative Opfer, ihr lieben Männer, dass ihr bereit seid, euer Leben zu geben für das eurer Frauen. Das ist schon mal gesagt, euren Frauen. Ich bin bereit, mein Leben zu geben für dich. Wir haben uns an solche Sätze vielleicht manchmal auch gewöhnt ein Stück weit, weil unsere Kultur ganz stark geprägt ist von dem, was wir hier lesen, von dem vielen Guten, was da drin steckt und natürlich auch manches, was da dann an komischem Zeugs dazugekommen ist. Für damalige Verhältnisse war das Sprengstoff, weil das völlig alles auf den Kopf gestellt hat, was damals sichtbar war. Männer haben zu befehlen und Frauen haben zu gehorchen. Paulus bringt hier einen ganz pragmatischen Grund dafür. Das ist ja eigentlich spannend. Er sagt, hey, ihr Männer, liebt eure Frauen so, weil wenn ihr so mit euren Frauen umgeht, dann tut ihr letztlich ja euch selber was Gutes, weil ihr seid so eng miteinander verbunden. Meine Schwägerin hat es immer gesagt. Es gibt ja im 1. Mose dieses, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Und sie hat immer gesagt, ja, ihr zwei seid jetzt ein Klumpen. Und im Prinzip ist das tatsächlich das, was da dahinter steht. Hey, ihr seid so eng miteinander verwoben, ihr seid im Prinzip ja eins. Wenn du deine Frau liebst, dann tust du dir selber damit was Gutes. Das ist recht pragmatisch, ne? Aber die Reihenfolge muss natürlich stimmen. Nicht so, ich tue meiner Frau was Gutes, damit ich mir was Gutes tue, sondern ich tue meiner Frau was Gutes. Und letztlich tue ich mir dadurch selber natürlich auch was Gutes. Und das ist spannend, ne? Weil beide, Mann und Frau, bekommen in der Ehe die Jesus-Rolle zugespielt. Die Jesus-Rolle. Jesus in seinem sich aufopfernden Hauptsein, in seinem sich auf die Knie füßwaschend unterwegs zu sein und gleichzeitig in seinem freiwillig, ich gebe mich rein in manche Dinge. Das widerspricht unserem Egoismus, das widerspricht manchem, was wir denken, was unsere Kultur uns natürlich einprägt und es ist manchmal auch ein Rätsel für uns. Und natürlich, jetzt war es relativ theoretisch, deswegen mache ich es euch jetzt praktisch. Das Bild, danke. Hier. Vor 14 Jahren oder vor 15 Jahren mittlerweile standen diese beiden Menschen auch vor dem Altar, die schönen Harry Potter. Meine Frau und ich, wir haben uns Eheversprechen gegeben und wir haben uns die vorher nicht gesagt, also wir haben die für uns selber formuliert und meine Frau hat dann, ohne dass ich das wusste, eben am Traualtar Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, ich will mich dir gerne unterordnen. Damit ist sie eingestiegen. Und dann sagt sie so ein paar ganz viele schöne Sachen. Und ich möchte meine Aufgaben der Stelle als Ehefrau, als deine Ehefrau gut erfüllen. Ich habe ihr formuliert, ich möchte dir ein dienender und sich hingebender Ehemann sein. Wie funktioniert sowas in einer ganz normalen, stinknormalen Ehe, die ihre Krachs hat, die ihre Krisen hat, die ihre Tiefs hat und so weiter und so fort? Das Spannende ist ja, das Prinzip, das in dem Text formuliert wird, ist sehr, sehr deutlich. Aber wie es gelebt wird, da gibt es keine Liste in der Bibel, dass es heißt, okay, also Männer sollen das tun und das tun und das tun und Frauen sollen das tun und das tun und das tun und das lassen und so weiter und so fort. Da gibt es recht große Freiheit. Also diese Grundrollen, Haupt und Hilfe, die sind relativ deutlich beschrieben, aber wie das konkret in der Ehe gelebt wird, ist sehr spannend oder sehr frei. Ich bin seit 8 Wochen Hausmann. Meine Frau geht seit 8 Wochen als Lehrerin wieder ins Referendariat, ist berufstätig, wenn man so will. Also mein Beruf ist mein Haushalt. Möchte ich an der Stelle betonen, ich hasse das, wenn man davon spricht, was arbeitest du, ich bin halt nur das und das. Nein, das ist absolut wichtig und mega wichtige Arbeit, die da passiert. Es sagt nichts darüber, wer die Finanzen verwaltet. Es sagt nichts darüber, wer kocht und wer putzt oder sonst irgendwas. Es geht letztlich bei diesem Hauptsein auch nie darum, dass der Mann sich in irgendeiner Form selbst dient. Oder dass es darum geht, okay, wer hat denn die Fernbedienung am Abend in der Hand? Oder wer entscheidet über die Farbe vom Auto oder sonst irgendwas? Sondern, da draußen habe ich jemanden amüsiert, das gefällt mir. Es geht letztlich darum, wenn ich mir als Ehemann sicher bin, die Entscheidung, die meine Frau an der Stelle fällt, die wird unserer Familie absolut geistlich schaden. Wenn ich mir da ganz sicher bin, dann ist es an meiner, also dann fordert Gott, so verstehe ich diesen Text, mich auf, mein Hauptsein auszuleben, damit ich sage, ich möchte an der Stelle Verantwortung übernehmen, sagen, ich denke, wir sollten diesen Weg gehen. Und meine Frau darf dann freiwillig, ich kann sie nicht dazu zwingen, aber sie kann dann freiwillig sagen, jawohl, ich gehe diesen Weg mit, obwohl ich es anders sehe. Obwohl ich innerlich denke, oh, das ist völlig falsch. Und dann ist natürlich meine Aufgabe als Haupt genau das Gleiche. Wenn ich merke, oh, meine Entscheidung war doch nicht richtig, dann gehe ich sofort her und sage, hey du, das tut mir leid, das war nicht richtig. Wir gehen doch den anderen Weg. Also es geht beim Hauptsein nie darum, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Zeugs irgendwie durchzusetzen. Sondern es geht immer darum, das Wohl vom Ganzen im Blick zu haben. Und es ist auch klar, wenn meine Frau merkt, und sie hat nie die Aufgabe, gefügig zu sein, wenn sie merkt, hey, der Sebastian, der ist gerade völlig schräg, was macht denn der da? Also das geht ja völlig in die falsche Richtung. Dann muss sie auch schon sagen, Sebastian, mein lieber Mann, du bist auf dem Holzweg. Das geht geistlich in die Irre. Und das ist nicht nur einmal bisher passiert, dass sie aufgestanden ist. Und ganz konkret, es geht nie um ein Kadavergehorsam. Wie ist das in unserer Familie? Es kam ehrlich gesagt noch nie vor, dass wir so einen Konflikt hatten, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe, wir müssen diesen Weg gehen und meine Frau sieht es ganz, ganz anders. Also in aller Regel, wenn du so eine Beziehung lebst, die von einem Bundesgedanken geprägt ist, dass du sagst, der andere ist mir wichtiger als ich selber, dann wirst du ganz selten an so Situationen kommen, wo diese Rollen so richtig deutlich zum Tragen kommen. Die Frage ist natürlich, was, wenn dein Partner nicht will? Dann ist es sehr schmerzhaft, aber die Rollen sind nicht gebunden an deinen Partner, sondern du kannst letztlich ja eh nur dich selber ändern. Du kannst den anderen nicht ändern. Du kannst nur dein eigenes Leben anschauen. Und ich bin überzeugt, wenn ihr in eurer Beziehung, egal in was für einer Beziehung es ist, diesen Gedanken lebendig habt, den Egoismus zu killen. Und wenn jeder der beiden sagt, der andere ist wichtiger, die Beziehung ist wichtiger und mein Egoismus ist das größte Problem unserer Ehe, dann kommt's gut. Wenn du sagst, mein Egoismus ist das größte Problem unserer Beziehung, dann kommt's gut. Ich komme zum Schluss mit einem letzten Gedanken. Vers 31 und 32. Ich glaube, jetzt hat er den Geist aufgegeben. Kannst du mir nochmal die Verse anwerfen? Das wäre super. Ich danke dir. Deshalb, sagt Paulus, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Klumpen, ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Also schon im ersten Buch Mose hat Gott einen großen Plan mit der Ehe. Das ist ja das Zitat, was ich vorhin genannt habe, wo die erste Ehe beschrieben wird. Und es ist ein Geheimnis, kein Geheimwissen. Also es ist etwas, was nicht irgendwie so ganz versteckt, oh, das darf man nicht sagen, sondern es ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist, dass Christus von Anfang an eine Gemeinde wollte, mit der er so eine Beziehung lebt. Und das finde ich spannend, weil wir leben westlich ja sehr individualistisch unsere Ehe. Ne? Wenn wir Probleme haben, dann bleiben die schön hinten dran. Und jetzt möchte ich diesen Gedanken gerne öffnen. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden Orte sind, wo wir Ehe nicht individualistisch leben. Natürlich teile ich das Bett nur mit meiner Frau. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Offenheit, eine Transparenz leben. Dass wir uns gegenseitig auch reinreden lassen. Wenn wir merken, hey, wir kommen nicht weiter, dann fragt doch ein Single aus eurer Gemeinde, was denkst du, wir haben jetzt dieses und dieses Problem. Wir kommen einfach nicht weiter. Hast du mal einen Rat für uns? Dass wir so eine Gemeinde sind, dass wir voreinander offen und ehrlich und authentisch leben können, dass unsere Beziehungen kein Privatvergnügen sind. Weil das ist das letztlich, was Paulus hier sagt. Ehe ist kein Privatvergnügen, sondern es ist letztlich das, was hier passiert ist, was viel Größeres. Wir sind alle geliebte Braut Christi. Alle zusammen. Wir nehmen als Braut alle die Rolle der Ehefrau ein. Wir ordnen uns alle freiwillig Christus unter. Das ist ja der Hammer. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was mit uns was macht, in Bezug auf das, wie denken und wie reden wir über Gemeinde. Und das begegnet mir in letzter Zeit immer häufiger, dass Leute sagen, ich liebe Jesus, aber Gemeinde ist Kacke. Oder drastischere Worte. Ich liebe Jesus, aber hey, Kirche ist so bescheuert. Und ich weiß nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus an der Stelle nicht einig wäre, sondern er würde an der Stelle sagen, ich liebe meine Kirche. Ich stelle sie da mit allen Flecken und Runzeln, die sie hat, aber ich stelle sie da als schon wunderschöne Braut in den Kleidern, die sie mal haben wird. Und das wünsche ich mir, dass wir so, wie wir in der Ehe miteinander umgehen, dass wir so auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Dass wir uns gegenseitig darstellen, dass wir gut übereinander reden, dass wir gut über die Gemeinde reden, gut über die anderen Gemeinden am Ort reden. Ich weiß nicht, was ihr alles noch für Kirchen und Gemeinden hier habt, aber dass es nicht ist, die und die sind ja so und wir sind, ne, wir sind halt richtig, sondern dass es ein wir sind miteinander, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit. Das ist mein Wunsch für euch und für Steinen. Und dann wünsche ich euch gute Bundesbeziehungen in eurer Gemeinde hier. Und dann bin ich gespannt, wenn ich irgendwann dann mal wieder komme, was ich so sehen und erleben darf. Amen.